Fail Friday, Retros, Learning Wall, Pre-Mortem und Vulnerables Leadership. Wir bringen euch in dieser Folge 5 konkrete Tools näher, die zeigen, wie man aus Fehlern echte Lernmomente schafft. Du erfährst, wie die Methode psychologische Sicherheit fördert, Teams stärken und dein Unternehmen Schritt für Schritt resilienter und erfolgreicher machen. Los geht's! Aber ich habe wieder so richtig Lust bekommen, über Fehler, Fehlerkultur zu entwickeln und wieder über Fehler, mit Fehlern zu arbeiten, nachdem wir unseren letzten Podcast aufgenommen haben. Weil ich so ein ambivalentes Gefühl damit habe. Aber ich habe nochmal gesehen, wie wichtig das ist, über Fehlerkultur zu reden.
Aber das ist ja auch das Coole, weil andere sagen, ja, fühle ich mich komisch mit, also mache ich nicht.
Wenn, also dieses, haben wir ja genau, noch nie und wenn das der Fall ist, dann hört uns den letzten Podcast, weil dort versuchen wir ein bisschen das Thema erlebbar zu machen und es enttabuisieren. Und in dem Zusammenhang wollen wir euch noch mehr helfen und wir wollen in unserer heutigen Folge euch echte Tools zeigen, die helfen, mit Fehlerkultur umzugehen und die zu nutzen in ganz, zum Erfolg vom Unternehmen im grossen Potenzial.
Genau, denn Fehler passieren ja. Die Frage ist nicht ob, sondern einfach, wie wir dann damit umgehen. Konstruktive Fehlerkultur schaffen von Raum zum Lernen, zur Weiterentwicklung, generell aber auch Team zu fördern und dann auch den Unternehmenserfolg daraus zu entwickeln. Da gibt's immer wieder ganz viele Schlagworte und heute geht's aber dann konkret auch um Tools. Wie kann man denn überhaupt damit umgehen?
Gell, du hast gar nicht gemerkt, dass ich den Podcast schon gestartet habe, vor allem.
Ich habe jetzt das einfach hingenommen und mitgemacht. Aber wenn du es jetzt so ansprichst, fangen wir nochmal an.
Nein, das ziehen wir jetzt super so durch. Manchmal läuft es einfach, weißt du? Ich habe jetzt das Gefühl, es läuft einfach, oder? Habt ihr auch das Gefühl, es läuft doch jetzt einfach, oder? Also machen wir jetzt gerade die Tools. Komm, Sabrina, los geht's.
Ja, wir machen die Tools. Du hast uns Tools mitgebracht. Und das erste ist der Fail Friday. Friday oder auch Failure of the Month, je nachdem.
Genau, man kann ja einen Tag wählen, wo man will. Das ist ja nicht unbedingt, muss nur mit der Fail Friday sein. Genau. Es geht darum, dass, und das ist auch noch Spaß, wo wir letztes Mal miteinander diskutiert haben, dass wir ein bisschen konkreter werden. He? Neben dem, dass so ein bisschen Kultur erklärt wurde. Was ist wichtig für eine gute Kultur? Und eine von den wichtigen Sachen ist, dass es vielleicht eben ein regelmäßiges Format gibt, wo man über Fehler kann reden. Also wenn man einen Raum schafft, wo man sagt, hey, heute, in dem Moment, in dieser Sitzung, in dem Austausch geht's um Fehler, dann hilft das ein bisschen, vielleicht konkret über das zu diskutieren. Fail Friday, also ein regelmäßiges Format, wo alle Teammitglieder über Fehler können offen diskutieren. Und vor allem wieder, was wir daraus gelernt haben, das darf man wieder nicht vergessen. Das ist mega wichtig, dass es nicht einfach darum geht, du hast einen Fehler gemacht oder ich traue mich jetzt einen Fehler zu sagen. Sondern mit dem Hinweis, was man daraus lernt. Eben, vielleicht machen wir das einmal im Monat, vielleicht machen wir das wöchentlich. Da kommt ein bisschen darauf an, wie weit man das machen will. Es gibt auch vielleicht dort noch so eine Adaption daraus, die ich auch noch spannend finde. Es gibt das Unternehmen, ist wieder mal so eine Geschichte von ich habe sie beim Simon Sinek entdeckt. Es gibt vielleicht auch bei anderen, die nur den Misserfolg feiern, aber den Erfolg eigentlich nicht. Also die machen eine Party, wenn es einen Misserfolg gegeben hat und haben so eine Champagnerflasche, wo sie eine Etikette hinten drauf haben. Und dort, und das ist eben wichtig dabei, nicht einfach nur feiern, wir haben einen Fehler gemacht, sondern Lessons learned. Also welche Lektion haben wir gelernt, wird verbrieft auf der Etikette, und dann wird sie geköpft und dann wird getrunken. Also regelmäßiges Format, wo man das im positiven Sinn zelebriert und lernt daraus.
Ich finde das großartig. Ich habe das einmal im Unternehmen erleben dürfen und das war immer in einem Rahmen von einem großen Team-Meeting auch, wo wirklich das Unternehmen zusammengekommen ist und dann hat man an verschiedenen Stationen jede Abteilung Fehler aufbereitet und die auch erklärt und auch aufgezeigt, was dann die Konsequenz darauf ist, was man für Maßnahmen getroffen hat. Und das Beeindruckende da war, dass eben nicht das Gefühl entstanden ist bei anderen, oh Gott, die haben richtig Mist gebaut, sondern Verständnis aufgekommen ist, weil sie verstanden haben, was ist da eigentlich passiert und nachvollziehen konnten, wie der Fehler zustande gekommen ist, was am Prozess optimiert wurde und nicht einfach damit leben mussten, die Informationen bekommen haben. Und genau den umgekehrten Effekt hatte, nicht, oh, die haben Fehler gemacht, die haben Mist gebaut, sondern oh, da ist ein Fehler passiert. Wir konnten einen Prozess optimieren. Wir haben Lösungen gefunden. Jetzt stehen wir besser da.
Das ist mega, mega wichtig. Und also Game Changer, wenn das passiert, oder? Also das ist wirklich der Game Changer. Das ist wirklich Fehlerkultur, die hilft, das Unternehmen erfolgreich zu machen. Und Bis man aber dort ist, ist es eben vielleicht auch die grosse Herausforderung, Kultur zu entwickeln, weil, das hätte ich übrigens dich jetzt gefragt, oder wenn du sagst, es gibt so ein Beispiel, oder so die Angst, ja, ich werde dann trotzdem, ich komme trotzdem eins auf den Deckel über, weil es ein Fehler war von mir, ich bin auf dem Silbertablett präsentiert. Ich kann die Angst verstehen. Oder die Angst ist berechtigt. Und wenn wir als Unternehmerinnen und Unternehmer arbeiten, das Umfeld zu bieten, dass die Angst nicht mehr da ist, dann ist es ein echter Gamechanger. Also, wow, mega cool, dass du so ein Beispiel erlebt hast, in dem Fall. Das geht.
Mega bereichernd. Was auch häufiger dann im Kontext Fehlern aber auftaucht, nicht krass ein großes Format, sondern sind eher so die Retros, oder? Mhm.
Vor allem, wenn man, das muss man eigentlich wirklich ja konsequent machen, in Projekt denkt oder in gewisse Phasen denkt, wo man zusammen in einem Team schafft. Du magst dich erinnern, das ist auch so ein bisschen bei unserem Projekt, wo wir in der Agentur hatten. Ich war manchmal nicht mehr so ganz zufrieden gewesen mit unseren Debriefings. Also, wir haben dem Kunden das Reporting, das Debriefing zusammengestellt. Irgendwie haben wir so Tendenz gehabt, so ein bisschen Sätze zu formulieren, das zu beschreiben, was hat funktioniert, was vielleicht auch nicht. Aber es war alles so ein bisschen Prosa gewesen. Und ich habe mich dort auch gefragt, das ist ja schon ein paar Jahre her, ehrlicherweise, wie nutzen wir das wirklich? Wie kann man offen und transparent das aufzeigen? Ich habe mal angefangen dann mit irgendwie erfüllt Potenzial, was mit Smiley oder Plus-Plus, so ein bisschen die Likert-Skala-Technik ein bisschen zu brauchen. Und heutzutage in der New Work-Welt gibt es natürlich ganz andere Tools, also Retros, wo man beispielsweise Start, Stop, Continue ist so ein Format, wo wir auch schon angewendet haben, haben wir mit Firmen, die mit zusammenarbeiten. Also, sich zu fragen, gibt es neue Sachen nach so einem Prozess, wenn das Projekt fertig ist oder wenn eine Phase fertig ist, wo wir damit anfangen, wie wir gelernt haben, hey, da fehlt etwas. Da hat es noch einen Gap, wenn wir uns weiterentwickeln wollen, wenn das Projekt muss erfolgreich sein.
Das ist Start, oder?
Das wäre Start, genau. Also, starten wir neue Sachen aufgrund vom Learning, das wir hatten. Müssen wir gewisse Sachen stoppen, weil es entweder nicht mehr braucht oder es eben nicht so gut war. Also da kommt der Link in dem Sinn in der Retro-Geschichte auch zu Fehlern. Was wollen wir künftig nicht mehr oder vielleicht weniger machen, weil irgendetwas nicht gut gelaufen ist. Das wäre der Stop. Und dann Continue, also was ist gut gelaufen und was wollen wir eigentlich weiterhin so machen? Dann gibt es natürlich Abwandlung. Also Continue, aber vielleicht anpasst, weil vielleicht hat es in dem Teil auch kleine Fehler gehabt, die man nicht mehr machen will. Aber so kann man eigentlich sehr objektiv analysieren. Start, Stop, Continue. Retro, zurückschauen, was lernen wir daraus und was machen wir weiter. Ohne, dass es eine Schuldzuweisung gibt, sondern man hat eigentlich einen besonderen Fokus auf die Lernpotenziale.
Super, vor allem, weil die Schuldzuweisung dadurch eigentlich ausgemerzt wird. Es geht nicht um Schuld, sondern was machen wir weiter, was nicht und können wir uns verbessern.
Effektiv, also mega und trotzdem auch dort wieder. Also Teams müssen mit dem Lernen umzugehen, die müssen ein Umfeld schaffen, dass das zur Normalität wird. Weil wenn ich da in dem Sinne etwas Stopp habe und das ist genau das Stopp, was ich aber gemacht habe und von dir kommt aber eigentlich Stopp, das sollten wir nicht mehr machen, dann ist die Frage, wie nehme ich das auf? Also vor allem, wenn man vielleicht mit so Sachen am Anfang, aber immer wenn es um Fehler geht und man will sie entwickeln, dann ist das vielleicht am Anfang unangenehm, man muss miteinander transparent kommunizieren, dass es effektiv ein Lernschritt ist und so eine Kultur in dem Sinne entwickeln. Aber es gibt ein bisschen Struktur, es gibt eine gewisse Objektivität, wenn man mit auch so einer Retro-Struktur, einem Retro-Format wie Start, Stop, Continue schafft.
Unangenehm ist noch ein gutes Stichwort. Überhaupt erstmal mit sowas zu starten, sich in so ein Retro reinzusetzen, über Fehler zu sprechen, ist auch nicht immer so einfach. Manchmal muss man erstmal auch damit anfangen, Fehler überhaupt sichtbar zu machen. Da gibt es auch ein Tool, was man verwenden kann.
Ich meine, das, glaube ich, ist sehr, sehr wichtig, was wir in unserer Arbeit auch machen, basiert von unserem Resilient Company House. Also wir haben den Purpose, wo wir sagen, die Leute müssen wissen, warum sie am Morgen aufstehen und warum wir das gemeinsam machen. Und dann kommen wir ja sehr schnell in unserer Arbeit auf Wert. Und bei der Wert geht es immer darum, verstehen wir das Gleiche von dem Wert, der uns wichtig ist in der Zusammenarbeit in unserem Unternehmen, in unserem Team. Und wie finden wir raus? Wir finden das nur raus anhand von ganz, ganz klaren Beispielen. Also klare Beispiele, die sagen, da halten wir den Wert ein. Und eben auch Beispiele, da verhalten wir uns im Widerspruch zu einem Wert. Und der Widerspruch zu einem Wert ist offensichtlich in dem Sinne der Fehler. Also so verhalten wir uns nicht richtig. Und wir nennen das den Wertecheck, wenn wir die Wertechecks durchgehen, dann ist es ganz wichtig, anhand von klaren Beispielen herauszufinden, was verstehen wir hinter dem Wert. Und dann muss man sie teilen, dann muss man die Learnings, die Fälle visualisieren. Und dann kommen wir zu einem Tool, also vielleicht gibt es ein Failboard, eine Learning Wall, digital oder auch physisch, wo man genau die Themen offensichtlich macht und sagt, hey, dort und dort ist das und das passiert und das haben wir daraus gelernt. Also wieder bezogen auf unsere Wertediskussion. Welches Verhalten steht im Widerspruch zu unserem Wert? Wo haben wir ihn nicht eingehalten? Und dort haben wir ja auch unsere Werteteams, wo es manchmal Unternehmen gibt, wo dann diskutieren, hey, was können wir machen, um unsere Werte bekannter zu machen, um dass unsere Werte besser eingehalten wird. Eigentlich kommt immer wieder ein klares Tool, das in die Richtung geht. Also wir müssen irgendwie aus den Teams raus die Beispiele haben, wir müssen sie klar können beschreiben, aber wir müssen sie auch können teilen mit den anderen, weil auch da wieder, können wir auch wieder einen Link machen zu unserem letzten Podcast, wir lernen auch aus Fehlern, die wir nicht selber gemacht haben, sondern aus Fehlern, die vielleicht die anderen gemacht haben. Also muss man sie visualisieren, muss man sie kommunizieren. Das kann man in einer Art machen, wenn man sagt, man hat ein Fehlerboard, ein Learning Wall.
Was ich richtig gut daran finde, ist es Learning Wall zu nennen, um dann eben auch nicht nur wieder aus Fehlern zu lernen, sondern vielleicht aus Situationen generell zu lernen, aus Beispielen generell zu lernen, die vielleicht auch gut gelaufen sind, wo man trotzdem etwas draus lernen kann. Weil man kann ja nicht immer nur aus Fehlern lernen, sondern auch an positiven Beispielen. Ich finde diese Verknüpfung mit dem Wertecheck finde ich großartig.
Und ein wichtiger Hinweis, dass es, ja, vielleicht muss ich gerade da rausstreichen, Fehlerboard ist eigentlich der falsche Begriff, sondern Learning Wall ist sicher der bessere. Genau, der positiver konnotiert. Und das, was wir eigentlich wollen. Wir wollen daraus lernen. Wir wollen nicht Fingerpointing auf den Fehler, sondern wir wollen daraus lernen. Genau.
Jetzt reden wir davon, wie können wir aus Fehlern lernen, die gemacht wurden. Ja. Egal, ob es jetzt der Failure of the Month ist, irgendwo eine Plattform, ob es ein Retro ist oder ob es diese Learning Wall ist, wo man Dinge bespricht, die schon passiert sind, genau. Verarbeitet, analysiert und daraus lernt. Manchmal macht es aber auch Sinn, vorausschauend zu denken. Und das ist ja auch etwas, wo wir immer sagen, das ist der Unterschied von einem Manager zu einem Leader. Oder absolut. Vorausschauend denken, antizipieren, gucken, was könnte passieren. Nicht blindlings in ein Szenario reinlaufen und am Ende sagen, ah ja, hätte ich ja wissen müssen. Da gibt es auch ein gutes Tool für.
Genau, also man redet da vom klassischen, oder anstatt das klassisches Risikomanagement zu machen, aber es geht natürlich in die Risikogeschichte hinein. Und vorneweg, oder, es geht auch bei so einem Tool, wo wir es gerade beschreiben, auch nicht darum, in Angst zu erstarren und immer darüber diskutieren, was könnte denn alles Schlimmes passieren. Und am Schluss machen wir nichts, weil wir einfach Angst haben, der Worst Case könnte immer eintreten. Aber wenn man das wieder proaktiv macht, in einer gewissen Dynamik, dann können wir von dem Worst Case im Voraus lernen. Also beim Pre-Mortem kann man in Form von einem Workshop beispielsweise machen, geht es eben darum, dass man nicht einfach sagt, okay, wir haben einen Plan und anhand von dem Plan schlängeln wir uns durch, was könnte da passieren. Sondern wir gumpen eigentlich in die Zukunft und skizzieren uns ein Worst-Case-Szenario und sagen, okay, das Projekt ist abgesifft. Also das ist das Ergebnis unter aller Sau, hat nicht funktioniert. Was ist das schlimmste Szenario, das passieren kann? Und dann gehen wir eigentlich zurück und sagen, wie ist es zu dem Szenario gekommen? Was hat dazu geführt? Und da wieder geht es nicht um Schuld, sondern um hypothetische Ursachen. Zum muss ich finden, was muss ich allenfalls korrigieren.
Ich finde das ein tolles Tool, insbesondere für Großprojekte auch. Und gleichzeitig, wenn wir auch davon sprechen, ja, das ist gerade eine Schlüsselqualifikation auch von einem Leader, hat das vor allem auch Potenzial für Leader im Alltag anwendbar zu sein. Oder ohne, dass man einen Workshop machen muss, sondern dass man sich immer auch fragt, wenn man Projekte angeht, wenn man etwas Neues gestaltet, dass man wenigstens kurz den Gedanken dahin schweifen lässt, okay, was könnte Worst Case passieren? Und was muss ich dann vielleicht zusätzlich dazu einbauen?
Da bin ich hundertprozentig gleicher Meinung, Sabrina, und zwar auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Also für einen selber, also wir können gerne auch vielleicht mal kurz schnell zu so einem Szenario durchgehen, wie das etwa funktioniert. Also das kann ich mir als Führungsperson wie nehmen, wenn ich sage, okay, jetzt will ich mir das mal durchdenken. Das kann man selber machen.
Lass uns das gerne mal machen.
Man kann es machen, genau. Man kann es aber sicher zusammen auf der Geschäftsleitungsebene machen. Auch als Tool, um zu sagen, hey, da haben wir, gehen wir in die Richtung, gehen wir nicht in die Richtung. Also sehr strategisch. Und als dritte Möglichkeit ist natürlich innerhalb von der Operativität mit einem Team. Also wenn ich meine Leute schule, im Worst-Case-Szenario vorauszudenken, ist das sehr strategisches Denken. Die Fähigkeit zu entwickeln, 2-3 Schritte voraus, was du jetzt vorher gesagt hast als Leader, das will ich eigentlich, dass meine Leute das können, damit sie den Druck auch bei mir ein bisschen wie abnehmen, dass ich immer der Einzige bin, der muss vorausdenken. Also man kann es auf allen Ebenen brauchen. Also wie funktioniert so? Also nochmal, das Ziel vom Pre-Mortem ist, eben Risiken zu identifizieren, bevor dass sie eintreten, also einen Blick darauf zu werfen, wo könnte das System wirkliche Schwäche haben, das Fehlerdenken auch erlauben. Wir kommen wieder zum Thema psychologische Sicherheit. muss irgendwie klar sein, um was das geht, auch wie das Primortem irgendwie funktioniert, vor allem eben, wenn man es vielleicht mit einem Team macht. Und es geht dabei nicht um pessimistisch einfach zu sein, oh, ich habe Angst, sondern ein bisschen kreativ mit Risiken umzugehen. Das ist, glaube ich, noch wichtig, dass das auch die Leute, die vielleicht an einem Tisch sitzen und darüber diskutieren, das machen. Und dann geht es eben darum, sich in die Situation zu versetzen von der Zukunft. Also, erster grosse Schritt, das Projekt ist gescheitert. Alle versetzen sich in den Punkt in der Zukunft. Grandios sind wir untergegangen. Das hat in dem Sinne nicht funktioniert. In negative Form von Schlagzeilen aus der Zukunft könnte ich mir gut vorstellen. Also was wäre jetzt eine News-Headline, die der Worst Case würde beschreiben? So könnte man zum Beispiel anfangen.
Also um ein Beispiel zu nennen, wenn wir jetzt ein Open-Air-Festival organisieren, Worst-Case-Szenario könnte sein, ein Sturm mit, weiß ich nicht, wie hoher Windgeschwindigkeit, Gewitter, Regen.
Ja. Taubühne ist abbrennt.
Aktuelles Beispiel.
Genau.
Genau, das wäre so ein Worst-Case-Szenario, was man sich vorstellen könnte.
Genau. Und dann geht man, das kann man beispielsweise so machen, zuerst in individuelle Reflexion. Wir haben ja auch gute Erfahrungen gemacht, ja, in unserem Workshop-Prozess, dass man allen Leuten Zeit gibt, mal schnell selber darüber nachzudenken, was in dem Fall hat jetzt dazu geführt, dass es das Worst-Case-Szenario eingetreten ist. Also, geben den Leuten zuerst einmal Zeit für sich selber, weil, ja, es gibt die Leute, die gerade sofort sprudeln und machen, und es gibt einige, die brauchen ein bisschen Zeit, vielleicht auch ihre guten, sehr, sehr wertvollen Gedanken abzuschreiben. Also, da würden wir empfehlen, eine individuelle Reflexion vielleicht zuerst einzuführen. Also, was ist schiefgegangen oder was hätte schiefgegangen sein können? Wo könnten einige Ursachen liegen, dass die Bühne jetzt gebrannt hat? Gibt es vielleicht im aktuellen Plan blinde Fleck, haben wir nicht dran gedacht. Und dann klassisch, aber mega wichtig, fangen wir an das Sammeln. Okay, jetzt kommen alle Inputs, jeder hat aber auch Zeit gehabt, das sich gut zu überlegen. Clustern, schauen, wo sind die grossen Themen. Ist das Kommunikations, kommen mehrere Sachen im Kommunikationsbereich, kommen jetzt in Technik, haben wir ein Ressourcenproblem, haben wir einen Einfluss von unserem Umfeld, Stakeholders und. Und man sieht ja dann auch, oder, wenn an einem Ort mehrere gleiche Themen kommen, dann gibt es auch schon einen Hinweis, dass das eine sehr, sehr wichtige Sache ist. Und versucht dann, wie man das auch immer macht, in so einem Clustering auch ein bisschen zu priorisieren. Also, wo liegen die grössten Risiken? Wo ist es am bedrohlichsten, wenn man jetzt von dieser Seite in dem Sinn zurückgedacht hat? Und dann leitet man konkrete Massnahmen ab und sagt, okay, also da haben wir irgendwo ein Problem und das könnte eintreten, leitet ab, okay, was müssen wir machen, damit wir die richtigen oder die wichtigsten Risiken können minimieren können. Was müssen wir irgendwie anders planen? Wer ist dafür verantwortlich? Oder gibt es auch vielleicht Sachen, die wir schon geplant haben? Also wir sind ja jetzt ins Worst-Case-Szenario gegangen, vielleicht haben die in unserem Plan ja auch schon Sachen eingebaut, dass das nicht stattfindet, dann sehen wir, okay, da haben wir Massnahmen entwickelt, die in dem Sinn wichtig sind.
Und ich behaupte, dass das bei der abgebrannten Bühne funktioniert hat. Ich weiß nicht, ich habe nicht gelesen, was die Ursache ist, aber was ich gelesen habe, ist, dass die Crew darauf vorbereitet war, in einem Format, dass der Brand gelöscht wurde, dass die Bühne abgebaut wurde, neu aufgebaut wurde, genug Material war, um das wieder alles aufstellen zu können. Und das kann nur funktionieren, wenn man irgendwo im Vorhinein, im Hintergrund ein Szenario entwickelt hat, was wäre, wenn.
Ja, crazy. Also meine ist ja ein Super-GAU, okay. Also wir reden da von Tomorrowland, könnt ihr sicher alles nachlesen, wie das war und wie das nachher entstanden ist, aber es geht ja da wirklich um die Hauptbühne und um ein riesiges Ding. Krass, absolut, ja. Also das Festival hat stattgefunden, da gibt es auch ganz viele Bühnen, nicht nur die Hauptbühne, und das hat irgendwie funktioniert. Ein absolutes Risikomanagement, das man muss an den Tag legen, sonst hat man da in dem Sinn keine Chance. Und man muss irgendwie die Fälle in dem Sinn durchdenken. Aber nochmal, und das ist bei dem Pre-Mortem einfach wichtig, auch wenn man nachher darum geht, okay, nächsten Schritt zu definieren und dann vielleicht auch wieder nachzuverfolgen, was hat man gemacht. Man geht es eben von hinten her, also vom Worst-Case-Szenario her und nicht von, okay, das ist der Optimalfall und da kann vielleicht etwas passieren und da kann vielleicht etwas passieren. Also ich glaube, du hast vollkommen recht. Die müssen an dem Worst-Case-Szenario umgedacht haben, zum parat zu sein, weil das, was jetzt da passiert ist, ist wirklich Worst-Case.
Für mich ein großartiges Tool, vor allem, weil ich aus persönlicher Erfahrung sagen kann, immer wenn ich mal einmal bei größeren Geschichten ein, zwei Schritte vorausgedacht habe, hat mir so eine Denkweise doch auch schon das ein oder andere Mal sehr, sehr, sehr weitergeholfen und sicher das ein oder andere verhindert.
Absolut, und man muss trotzdem wieder aufpassen. Also ich finde Pre-Mortem spannend, wichtig, sinnvoll, aber man darf auch wieder nicht die Angst erstarren. Oder? Also wenn man das nutzt als, das kann alles passieren, ja, dann fange ich gar nicht an. Man muss auch die Risiken können realistisch einschätzen. Oder? Also ja. Vielleicht ist das Worst-Case-Szenario auch eins, wo einfach so minim ist, dass es eintritt, dass man sagt, okay, mit den und den Anpassungen können wir aber trotzdem gehen. Es soll ja auch nicht dazu führen, keine Innovation und kein Experiment zuzulassen.
Nein, das sollte es auf keinen Fall. Vielleicht gerade die passende Überleitung, um nochmal zum Thema psychologische Sicherheit zu kommen. Wir wissen alle mittlerweile, dass es eines meiner Lieblingsthemen ist.
ist auch sehr das Wichtigste. Also kann ich nachvollziehen, dass das das Lieblingsthema ist von dir.
Und jetzt geht es eben konkret darum, auch zu sagen, ja, das kann man auch aktiv fördern, oder? Wir reden immer davon, was das alles bedeutet. Aber es gibt auch ein Tool oder ein Vorgehen, wo man als Leader sagen kann, ja, das fördere ich aktiv.
Genau, wir haben im letzten Podcast ja das auch angesprochen. Was können wir als Führungspersonen für eine Rolle spielen, um die psychologische Sicherheit zu fördern? Und ja, wenn noch mal ins Detail gehen, was für Fragen, was für Themen das eigentlich in dem Zusammenhang aufpoppen, wo ihr, wenn ihr in Führungspositionen sind, euch fragen oder eure Chefin, euer Chef darauf hinweisen, was man in dem Sinn könnte machen. Und da geht es ein bisschen um die vulnerable Führung, die vulnerable Leadership, wo eine Begrifflichkeit ist, wo immer wieder mal auftaucht, wo verschiedene auch schon geprägt haben, wo mega spannend ist. Also, offen mit Unsicherheiten, mit Fehlern, also wir reden über Fehlerkultur, vielleicht auch mit Emotionen, mit Nichtwissen umgehen. Das finde ich noch wichtig, oder, dass man vielleicht gar nicht die Thematik gar nicht nur bei der Fehlerkultur zeigt, sondern eben als Vorbild auch wirklich die anderen Sachen, in Unsicherheiten, in vielleicht Sachen, wo man Hilfestellungen braucht. Ich komme gerade in den Sinn, ich weiss gar nicht, ob du dort schon in meinem Team gewesen bist. Ich habe mal so ein Beispiel selber praktiziert. Es ist nicht um Fehler gegangen, aber darum gegangen, dass ich nicht so leistungsfähig bin. Ich habe mal eine Zeit lang ein relativ starkes Rückenproblem gehabt in der Nacht, mega schlecht geschlafen, und ich mag mich noch an die Situation erinnern, wo es mir relativ schlecht gegangen ist über eine gewisse Zeit und ich dem ein Team-Meeting genutzt habe, das aktiv auf den Tisch zu legen. Vielleicht bist du dort noch nicht in meinem Team gewesen. Aber ich habe gemerkt, okay, ich bin nicht ganz so leistungsfähig. Ich habe über Wochen schlecht geschlafen, wenig geschlafen. Und das zeigt sich irgendwie auch. Ich habe das Gefühl gehabt, ich muss das auch ehrlich auf den Tisch legen, weil die Leute rundherum in dem Sinn wie auch merken. Aber erst jetzt merke ich auch, das habe ich nicht nur, also damals vielleicht nicht ganz hundertprozentig bewusst, aber in dem Kontext, den wir natürlich besprechen, ist wie, ich will ja auch wieder wissen vom Gegenüber, von meinem Mitarbeiter, von meiner Mitarbeiterin, wenn es irgendeinen Grund gibt, dass er oder sie nicht ganz so leistungsfähig ist. Wenn irgendetwas behindert, ich übergebe der oder ihm Verantwortung und worst case kann er die nicht übernehmen, ist nicht leistungsfähig. Also ich muss die Information in dem Sinne wie überkommen. Und gleichzeitig geht es genau darum, dass ich eben ein Vorbild bin und zeige, look, da bin ich angreifbar, da habe ich irgendwo eine Schwäche, ich bin im Moment nicht so leistungsfähig, um eben auch zu schauen, dass sie mir helfen, aber gleichzeitig auch können den Teppich ausrollen, dass sie eben die psychologische Sicherheit haben, sich bei mir zu melden.
Wenn wir das jetzt transferieren auf den letzten Podcast, unsere 8 Schritte für eine positive Fehlerkultur, ist es eben auch so dieses Thema zum einen Offenheit, Transparenz, wirklich miteinander kommunizieren, aber eben auch psychologische Sicherheit vorleben.
Mag dich fördern, genau. Und rumzugehen. Ich meine, da gibt es wieder einfach klassische Fragen, die ihr euch selber stellen könnt, oder? Also, oder Punkte, die ihr euch zu Herzen nehmen könnt. Also Unsicherheit offen ansprechen. Also, kann ich das, anstatt ich sage, ich habe alles im Griff, ehrlich sein, wenn das eben vielleicht mal nicht der Fall ist. Also, ich bin mir bei dieser Entscheidung einfach nur unsicher. Was denken dir? Also, ernst gemeint, zurückfragen. Also, Mut auch zu dieser Realität, oder? Also, dass es einfach manchmal, Unterstützung braucht. Also, sprich die Unsicherheit offen an. Teil die eigenen Fehler und Lernmomente, oder? Ja, wenn ich jetzt irgendwie zurückschaue, ist die Entscheidung vielleicht nicht optimal gewesen. Wir haben letztes Mal darüber geredet, in dem Sinn, die Schuld nicht wegzuweisen. Expertise, Ego, alles das, was dort drin spielt. Also, wenn du willst, psychologische Sicherheit fördern und das im Leadership zeigen, dann teile auch die eigenen Fehler. Du zeigst, dass das Lernen erlaubt ist, dass wir alle wollen lernen und das auf allen Ebenen. Das ist mega wichtig.
Und dann ist eigentlich so der Punkt, den du eben schon angesprochen hast, aus deinem Beispiel, dass du dem Team mitgeteilt hast, dass du nicht so leistungsfähig bist, hast du ja eigentlich dann um einen gewissen Grad auch nach Hilfe gefragt, oder?
Absolut, also genau, das ist genau das Thema. Das ist ein dritter Punkt, der wichtig ist, auch ich als Leader, oder als Leader, oder man als Leaderin braucht ab und zu Hilfe. Hören wir wieder auf mit dem, ich bin unfehlbar und ich muss immer das beste Vorbild sein im Sinne von Leistungsfähigkeit. Wir als Unternehmen, wir als Team müssen können leistungsfähig sein. Also, aber ich brauche manchmal Hilfe. Oder vielleicht nur eine andere Perspektive, eine andere Meinung, die uns einen Schritt weiterbringt. Und in meinem Fall, ja, ich brauche eure Unterstützung im Moment. Ich bin im Moment nicht so leistungsfähig. Ich versuche, das habe ich übrigens damals auch gesagt, ich bin an dem und dem dran, ich bin beim Arzt, ich versuche, meine Rückenprobleme in den Griff bekommen, um mal wieder zu zeigen, hey, ich versuche das Problem zu lösen. Es ist nicht einfach so, dass ich habe jetzt halt das Problem und ich bin jetzt Opfer und liege in dem Sinne wieder zurück. Aber das bewusst zu machen, also eine andere Perspektive einholen, eine Hilfe machen. Wir haben auch schon über Sparring geredet. Sollte das im Team sein oder außerhalb vom Team. Das hilft, um wieder performanter zu sein, um leistungsfähiger zu sein. Bewusst um Hilfe fragen.
Zeigt so ein bisschen psychologische Sicherheit vermitteln, zeigen, dass es erlaubt ist, diese Vorbildfunktion. Es gibt dann aber auch noch einen nächsten Schritt, um wirklich psychologische Sicherheit zu schaffen, indem man das Team vielleicht auch einbindet, oder?
Genau, das kann man konkret mit Fragen machen, oder? Also was spricht denn gegen den Plan? Also was haben wir gerade irgendetwas übersehen? Also dass man versucht, die Meinungen auch wirklich aktiv einzuholen. Also die Fehler, die vielleicht passiert sind oder die Fehler, die könnten passieren. Oder dass man auch vielleicht die Unsicherheit oder die Hilfe, die es braucht, auf Ebene von den Mitarbeitenden aktiv versucht einzuholen. Dass jemand sich dann getraut, hey, ich glaube, das schaffe ich da nicht. Oder ich glaube, dort haben wir ein systemisches Problem. Wir reden ja nicht immer über psychologische Sicherheit im Zusammenhang mit einem eigenen Fehler, der könnte passiert ist, sondern eben vielleicht auch von einem systemischen Fehler. Also kann ich Raum öffnen für ehrliche Meinungen, aktiv die psychologische Sicherheit schaffen. Das ist ein mega wichtiger Punkt. Und eben auch dort kommt wieder dazu, und das ist vielleicht dann der nächste Punkt, dass ich wieder selber als gutes Vorspiel muss vorangehen. Also nicht die Perfektionsmasken aufsetzen und sagen, ja, ich weiß ja, wie alles funktioniert und ich habe es immer im Griff. Oder eben jetzt in Bezug auf mein konkretes Beispiel, wenn ich sage, ja, ich bin nicht müde, ich habe alles im Griff, alles ist gut, alles ist super, sondern vielleicht muss man auch sagen, okay, das ist jetzt wirklich intensiv gewesen, ich merke, dass ich irgendwie einfach nicht so leistungsfähig bin, helfe mir. Und du wirst sehen, wenn du nach Hilfe fragst, kommst du Hilfe über. Mhm. Wenn du nach Hilfe nicht fragst, kommst du keine Hilfe über. Und ich will, dass meine Leute, Kolleginnen und Kollegen, nach Hilfe fragen, wenn sie Hilfe brauchen. Weil die Gefahr, dass das einfach nicht gut kommt, ist einfach gross. Und da wieder, also selber als Beispiel vorausgehen, also die Perfektionsmaske absetzen und im richtigen Moment auch das zulassen, mega wichtig, um die psychologische Sicherheit aktiv zu fördern.
Und eben auch zu akzeptieren, dass das passiert, dass man nicht perfekt ist, dass man Fehler macht. So legt man Grundstein für die psychologische Sicherheit.
Und sagen, ich weiß es jetzt halt nicht.
Ja, genau.
Komm, ich finde raus. Oder zu jemandem gehen, der die Expertise hat. Nochmal, wir haben vorhin schon den Link gemacht zu unserer Ausgabe Expertise versus Ego. Hat viel damit zu tun. Also psychologische Sicherheit schaffe ich auch aktiv, wenn ich zugestehe, dass das jetzt ein Bereich ist, wo nicht ich die Fachkompetenz habe, sondern jemand anderer am Tisch, jemand anderer im Team hat die Fachkompetenz. Aktiv die Person fragen, was ist denn deine Meinung? Oder eben mal zuerst sagen, ich weiss es in dem Sinne nicht. Oder also auch da wieder, hilft mir ja, die Lernorientierung zu haben, die Lernschritte in dem Sinne zu haben und nicht einfach als allwissend da stehen, weil, also nochmal, das ist einfach, das checkt ja praktisch jede Mitarbeiterin und Mitarbeiter, dass der Chef oder die Chefin nicht allwissend ist. Also warum eigentlich vorbachen, oder das nützt nichts.
Was auch hilft, um psychologische Sicherheit zu fördern, ist jetzt die Schnittstelle auch zur Feedback-Kultur zu machen oder nicht nur Fehlerkultur, sondern da wirklich auch mal nochmal tiefer in die Feedback-Kultur reinzuschauen. Wir haben gesagt, dass sich das gegenseitig befruchtet und miteinander leben muss. Was bedeutet das im Rahmen psychologische Sicherheit fördern?
Ich weiss, das ist eine riesige Herausforderung für alle Menschen, Feedback aktiv einzuholen, aber ich habe manchmal das Gefühl, für Führungspersonen fast noch ein bisschen mehr. Weil es natürlich auch wieder den Link hat zu, ja, ich muss ja Vorbild sein, dass ich muss ja alles gut machen und ich muss ja alles können. Und wie du richtig sagst, du hast das ja schon rausgestellt in unserem letzten Podcast, wie wichtig das eine gute Feedback-Kultur ist. Also muss ich sie auch wieder vorleben, oder? Ich muss sie vorleben, auch wie gebe ich gegenüber meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Feedback? Ist alles okay? Ja, was habe ich das Gefühl, was dann kommt? Oder? Dann kommt einfach, ja, gut. Ich habe wieder nicht herausgefunden, geht es dem Menschen wirklich gut? Kann er wirklich leistungsfähig sein? Was braucht er, um leistungsfähig sein? Also, muss ich in dem Sinn ehrlich können Feedback geben und natürlich auch versuchen, einen Raum zu schaffen, dass ich als Führungsperson in meinem Verhalten ehrliches Feedback bekomme. Also, was könnte ich als Führungskraft anders machen? Was hätte ich als dein Chef können anders machen? Das funktioniert in unserer Zusammenarbeit und was nicht? Also, nicht defensiv reagieren, sondern aktiv reagieren. Und dann, was dann ein Link ist, vielleicht zum letzten Punkt, auch dankbar sein und Wertschätzung zeigen für die Offenheit. Also das Einfordern, sagt mir, was ich brauche, sagt mir, was ich anders machen soll. Muss ich auch mit meiner Frau machen. Besser ihr sagen, sag mir, was ich kann besser machen kann, Sachen, die dich aufregt, nicht mehr zu machen. Und dann aber auch Wertschätzung zeigen und für die Offenheit, oder? Also, ich meine, das braucht dann schon auch viel Mut, oder? Also, es braucht ja schon auch viel Mut. In einer Beziehung, also auch im unternehmerischen Beziehung, eben vielleicht haben wir einen Gegenüber, und das muss gar nicht unbedingt die Führungsperson oder, also die Chefin oder der Chef sein, sondern richtig gute Feedback-Kultur zwischeneinander in einem Team ist auch etwas, was elementar wichtig ist, aber viele einfach auch nicht gut können, weil man den Raum in dem Sinne auch nicht geschafft hat. Also, was kann ich als Führungsperson wieder machen? Wenn vielleicht dann wirklich jemand den Mut gehabt hat, im positiven Sinn so ein Feedback zu geben, dann sind dankbar. Also, danke, dass du das gesagt hast. Ich weiss, es war jetzt vielleicht nicht so einfach gewesen, hat vielleicht ein bisschen Mut gebraucht, aber ich glaube, es hilft uns echt. Also, wieder das mutige Verhalten eigentlich verstärken, die transparente Kommunikation verstärken.
Feedback geben und empfangen, also nochmal eine ganz eigene Kompetenz, die nicht rein Fehlermanagement oder rein Fehlerkultur ist. Das muss man lernen. Da können wir auch nochmal spannende Tools in naher Zukunft vielleicht aufzeigen und euch da durchführen, was das bedeutet, wie man damit umgehen kann. Zum einen eben wirklich zu sagen, ja, ich kann korrekt Feedback geben, aber ich bin auch auf einem Level mit meinem Teammitglied, dass der oder diejenige auch Feedback empfangen kann und nicht völlig unerwartet anders reagiert. Jetzt haben wir hier 5 spannende Tools. Wenn ich das nochmal kurz zusammennehme, wir haben irgendwo ein Format Failure of the Month oder einmal die Woche, je nachdem, wo man wirklich Fehler besprechen kann. Wir haben als zweites Tool die Retros, wo man Fokus auf Learnings auch legen kann, eben auch entscheiden, Start, Stop, Continue, um das nochmal zu wiederholen, durchgehen und schauen, okay, wie können wir daraus lernen? Wir haben als drittes die Learning Wall, Fehler visualisieren, verknüpft mit unserem Format Wertechecks, wirklich Beispiele sammeln und daraus zu lernen. Das
ist Knowledge Sharing machen dazu, genau.
Knowledge Sharing, guter Begriff. Wir haben dann auf der anderen Seite ein viertes Tool, das Premortem, in dem wir in die Zukunft schauen, uns Worst-Case-Szenarios angucken und aus diesen möglichen Worst-Case-Szenarios lernen können, Maßnahmen für die Zukunft ableiten können. Und wir haben als letztes gerade erst besprochen,
das verletzliche
Leadership, psychologische Sicherheit wirklich aktiv zu fördern. 5 tolle Tools, die es erleichtern, Fehlerkultur zu etablieren, Fehlerkultur vielleicht auch schrittweise ins Unternehmen einzuführen. Wir wissen auch, es kommt immer das Feedback, oh, jetzt muss ich da eine ganze Unternehmenskultur neu entwickeln. Es geht auch schrittweise, probiert es aus. Die meisten haben eine Form von Unternehmenskultur, in der sie das vielleicht einführen können und schrittweise.
Und vor allem immer darum, weil wir, wenn die Fehler auf dem Tisch haben, damit wir es können, ermöglichen, dass sie nicht mehr passieren, damit wir sie vermindern können, zum erfolgreiches Unternehmen zu sein. Also nicht einfach nur, das hat nichts damit zu tun, spürst du mich lässig. Ich glaube, es ist gut, dass auch die die psychologische Sicherheit im sozialen Miteinander hilft, dass Leute performanter sind und die dürfen ja durchaus auch gern arbeiten kommen. Das darf ja auch nebenbei noch sein. Aber es sind echt ökonomische Ansätze, warum das die Tools ja, lieber heute als morgen anfangen zu versuchen zu implementieren im Unternehmen. Genau.
Genau. Und dann gibt es noch die Ebene zu sagen, vielleicht kann ich das im ersten Schritt nicht in mein Team tragen. Ich realisiere gerade, dass ich erst mal bei mir selber anfange.
Ja, die Selbstreflexion ist natürlich am Schluss vielleicht nochmal zur Abrundung ein wichtiger Punkt. Also wo kann man bei sich selber anfangen? Wir haben vorher zwar auch etwas gebracht, wo Führungspersonen bei sich selber anfangen können, aber vielleicht jedem Einzelnen. Und auch da gibt es viele Tools oder Möglichkeiten. Ich glaube, was wichtig ist, wenn man in eine eigene ehrliche Fehlerreflexion hineingeht, dass man vielleicht sich ein Tool sucht. Wer es interessiert, kann sich auch bei uns melden. Wir können das, was wir jetzt vielleicht noch schnell als Abschluss abrundet, aufzeigen, auch im Detail zeigen. Was aber wichtig ist, ist immer, dass man in einer klaren Struktur vorgeht und dass es eigentlich zwei Ebenen gibt, wo man muss unterscheiden. Also wenn ich in eine Selbstreflexion reingehe, dann habe ich immer zuerst eine emotionale Ebene. Also etwas, was mit mir, was der Fehler mit mir macht. Emotionen, Gefühle. Und ich muss zuerst in dieser emotionalen Ebene eigentlich sein und das analysieren. Also, was sind das für Gefühle, was bei mir auslöst? Was ist der eigentliche Trigger, der das Gefühl auslöst? Sehe ich noch irgendwie so alte Glaubenssätze, die mich dazu führen, dass der Trigger ausgelöst wird? Also, alles, was mit der emotionalen Ebene zu hat. Und ich kann nicht in eine rationale Ebene übergehen und das nachher am Schluss super analysieren und auch den Fehler ausmerzen, wenn ich mit mir selber die emotionale Ebene nicht ausgemacht habe. Und übrigens, das passiert bei allem so, oder? Also, Erziehungswissenschaften, ich kann keine Lösung mit meiner Tochter diskutieren, wenn sie noch in der emotionalen Phase ist, weil irgendetwas passiert ist. Und ehrlicherweise, vier Phasenmodelle der Kommunikation ist genau das Gleiche. Man muss zuerst Emotionen in einem schwierigen Gespräch abbauen, wenn es irgendeinen Streit gibt, bevor man Transparenz schaffen kann, bevor man irgendwo in eine Lösung hineinkommt. Also, die Mechanik, die gilt überall, aber auch bei einem selber. Und wenn man es dann geschafft hat, das ein bisschen emotional irgendwo einzuordnen, dann geht es in ein Lernen hinein. Ja, wo man jetzt einfach sagt, okay, ich beschreibe jetzt nochmal, was habe ich genau gemacht, wo ist vielleicht die Ursache gewesen, könnte ich zukünftig Vorsorge treffen, gibt es andere Leute, die da beteiligt sind, die ich kann nehmen kann, und dann geht es dann nachher in einen sauberen, rationalen Prozess hinein. Also, emotionale Ebene, rationale Ebene, ganz wichtig. Wer es im Detail will wissen, schreibt uns, wir geben euch einen Leitfaden dazu, um das selber zu machen.
Das machen wir sehr gerne und ich möchte an der Stelle nochmal dazu aufrufen, du hast letztens einen spannenden Satz zu mir gesagt, egal in welcher Position ihr gerade seid, wenn ihr das Gefühl habt, es muss sich etwas verändern bei euch, ob ihr bei euch selber anfangt oder ob ihr im Team anfangt, ihr das Gefühl habt, ja, aber meine Chefs, Chefinnen, die interessiert es nicht. Manchmal muss man ein bisschen darum kämpfen, auch seine eigenen Überzeugungen durchsetzen zu können. Das hat sich bei mir eingebrannt. Du hast es letztens zu mir gesagt und ist vielleicht dann an der Stelle auch ein Aufruf. Ja, wenn ihr jetzt uns zustimmt beim Hören, aber gewisse Hemmungen habt, dann kämpft drum. Setzt euch dafür ein. Ihr könnt am Ende nur davon profitieren.
Sucht eure Allianzen. Sparring, Austausch, das sauber einordnen und dann schauen, wie man es kann in einem Team, in einem Unternehmen weiterentwickeln. Genau.
Das war der Resilient Company Podcast. Wenn ihr wissen wollt, wie wir glauben, dass es richtig geht, findet ihr alle Informationen dazu auf unserer Website resilient-company.ch. Oder ihr habt selbst ein spannendes Beispiel, das ihr teilen möchtet und wir diskutieren dürfen, dann schreibt uns per E-Mail oder vernetzt euch mit uns auf LinkedIn.